glaube, es ist doppeldeutig zu verstehen, wenn ich sage, heute Morgen machen wir den Jona fertig. Aber in dieser Doppeldeutigkeit möchte ich dieses doch verstehen. Zum einen haben wir im letzten Jahr, am Ende, bevor dann die Advents- und Weihnachtszeit begann, den Propheten Jona in den ersten drei Kapiteln des kleinen Büchleins miteinander betrachtet, aber eben, wir sind noch nicht fertig geworden. Und so wollen wir dieses kleine Büchlein, das mit so großer Inhaltskraft gegeben ist, abschließen. Aber in dieser zweiten Bedeutung, ihr habt geschmunzelt, als ich sagte, wir machen ihn fertig, das brauchen wir gar nicht. Der Jona, ich habe den Eindruck, er macht sich selber fertig. Und das ist Kapitel 4 und diesen Einblick wollen wir heute dann nehmen. Ich möchte aber, bevor wir da beginnen, noch ganz kurz nochmal Kapitel 1, 2 und 3 anleuchten, anmarkern, aber wirklich nur in ganz kurzer Art und Weise. In Kapitel 1 haben wir gesehen, wenn man es zusammenfassend sagen möchte, wie Jona aus der Schule Gottes läuft. Er bekommt einen Auftrag vom Herrn, der schmeckt ihm nicht. Er will Urlaub machen in Spanien, aber das funktioniert nicht. Psalm 139 haben wir da mit betrachtet, nicht in einem erhobenen Zeigefinger zu verstehen, aber wir können Gott nicht aus den Augen laufen. Er sieht uns. Und dieses Er sieht uns mag für manche bedrohlich klingen, aber es ist ein seelsorgerliches Sehen. Gott möchte, dass unsere Lebenswege im Grunde geordnet werden, dass wir zum Ziel unseres Lebens kommen, aber auch zum Ziel des Planes Gottes mit unserem Leben. Und so lässt er den Jona nicht laufen, sondern wir kennen Kapitel 2, das ist ja diese dramatische Begebenheit, dass Jona im Fisch landet. Und dieser Fisch, wenn man es bildhaft nochmals übertragen möchte, ist im Grunde der Gebetsraum des Jonas, in dem er zur Besinnung kommt, in dem er sein Leben wieder neu in der Gegenwart Gottes wahrnimmt und im Grunde Seelsorge Gottes in der tiefsten Tiefe der Tiefe erfährt. Übertragen natürlich auch auf unser Leben. Es gibt tiefe Situationen, in die wir hineingeführt werden. Wir machen in der Wochenbibelstunde gerade das Buch Hiob durch und da sind wir am Anfang. Welche Tiefe musste dieser Hiob erleben? Aber genau in diesen Tiefen, da möchte der Herr uns neue Perspektive geben bezüglich unseres Lebens, bezüglich dessen, was wir sind und was uns ausmacht und wo wir Hilfe und Halt und Beistand erfahren. Kapitel 2. Diese Dramatik, für Jona war es noch nicht klar, ob der Fisch der Untergang ist oder ob er nochmal gerettet wird. Aber auf jeden Fall war klar, er hat in dem lebendigen Gott sein Leben wiedergefunden. Er ist das Leben. Der Herr hat mit ihm noch etwas vor und so ist der Übergang, Kapitel 2, 3, dass er an Land kommt, der Fisch spuckt ihn aus. Und jetzt macht er sich auf nach Ninive, das haben wir dann auch betrachtet und haben wahrgenommen, wie er da seinen Dienst tut. Der Herr knüpft den Faden dort wieder an, wo Jona ihn abgerissen hat. Er bekommt den gleichen Auftrag wieder. Der Herr lässt diesen Jona nicht fallen wie eine heiße Kartoffel. Nicht in menschlicher Art, wenn wir enttäuscht worden sind von Leuten, denen wir vielleicht einen Auftrag gegeben haben, die dann uns enttäuscht haben und wir plötzlich sagen, ja, mit dem möchte ich eigentlich nichts mehr zu schaffen haben, auf diese Person ist kein Verlass. Der Herr macht mit seinem Jona weiter. Er geht nach Ninive, das haben wir gut und ausführlich betrachtet und es geschieht dieses Wunder. Er muss natürlich die Botschaft dort verkünden, noch 40 Tage und 40 Nächte. Dann ist Ninive, nach der neuen Genfer Übersetzung heißt es, ein Trümmerhaufen. Dann wird Ninive zerstört. Und die Leute, ich glaube, das ist uns oft selten bewusst, Die Leute, sie kehren um, vom Kleinsten bis zum König hin, bis zum Größten. Die Predigt des Jonas war meines Erachtens, wenn man so die Predigtreaktionen in der Geschichte betrachtet und wahrnimmt, was auch an Predigtreaktionen sonst im Wort Gottes oder in dieser Welt uns deutlich wird, das war die durchschlagendste Predigt der Weltgeschichte. Diese ganze Stadt kehrt um aufgrund einer einzigen Predigt. Sie tun Buße. Und sie wissen noch nicht, wie es ausgeht. Auch Ninive, also die Personen, die Leute von Ninive, sie wissen nicht, was geschieht. Jona muss verkündigen, noch 40 Tage und 40 Nächte, dann wird Ninive zerstört. Sie wagen es zu sagen, Herr, vergib uns. Ob das eintritt oder nicht, das ist den Leuten noch nicht bewusst gewesen. Aber der Abschluss Kapitel 3, wir haben es wahrgenommen, da heißt es in Vers 10, und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Das ist, wenn man so möchte, eine wunderbare Entwicklung hier, aber Jona, wenn wir jetzt ins Kapitel 4 übergehen, der sieht das etwas anders. Man muss besser sagen, er sieht es ganz anders, als dass Gott es sieht. Vielleicht kann man sagen, das ist für Jona zu viel des Guten, was er hier erlebt und was er hier wahrnimmt. Im Grunde hätte der Mann doch über den Erfolg seiner Predigt glücklich sein müssen. Das wäre doch eine natürliche Reaktion gewesen, dass er sich jetzt gefreut hätte. Aber gerade das Gegenteil nehmen wir wahr, er ist hochgradig enttäuscht. Ich möchte, bevor wir jetzt den Versen entlang gehen, eben dieses kleine vierte Kapitel lesen. Da heißt es ab Vers 1, dass aber eben, dass die Leute von Ninive umgekehrt sind, aber vor allem, dass der Herr gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte ist. Das ist es, was Jona sehr missfiel und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist's nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Da sprach der Herr, ist es recht, dass du so zornig bist? Hierauf ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sähe, wie es der Stadt ergehen würde. Da entsandte Gott der Herr eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinen Hauptschatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Da entsandte Gott einen Wurm, und als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind, und die Sonne stach Jona aufs Haupt, sodass er ganz matt wurde und er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Da sprach Gott zu Jona, ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er, ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist? Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können, dazu so viel Vieh. Amen einmal bis hierher. Nun, wir haben es gehört im Auftakt, Jona war enttäuscht von Gott. Enttäuscht ist vielleicht noch zu wenig ausgedrückt. Man müsste vielleicht deutlicher sein, er war stinksauer. Er war zornig bis ins Letzte, er war wütend. Das gefiel Jona gar nicht, heißt es in Vers 1, und er wurde zornig. Das ist in der deutschen Übersetzung eben noch fast zu schwach übersetzt. Also wenn man so Raketenstufen zünden würde, ja, so ein bisschen Zornesröte, das wäre Stufe 1, aber ich glaube, der Jona ist bei Stufe 10 angelangt. Das ist die Maximalwut, die er jetzt im Herzen zeigt. Der hebräische Begriff, der macht das viel deutlicher, viel plastischer. Dem steht es im Grunde bis hier. Vielleicht kann man, ich sage es jetzt vorsichtig, den Jona ein bisschen verstehen. Warum? Gut, wir kennen natürlich den ganzen Bericht, wir wissen auch schon ein Stück weit, so sind wir doch schon mit dieser Geschichte immer wieder konfrontiert gewesen. Es ist ja die Gnade Gottes, die hier durchdringt und man muss da wirklich Gott sehen in seiner Gnade. Aber sehen wir mal Jona in seiner Wut zuallererst. Ein bisschen kann ich es verstehen, warum? Was musste er denn tun? In Kapitel 3 heißt es, Jona, geh nach Ninive und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Und die Botschaft war noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Das ist die Botschaft, die er verkündigen sollte. Er war der Prophet Gottes. Er war der, der kommen konnte und sagen konnte, so spricht der Herr, ich sage euch. Noch 40 Tage und diese Stadt wird in Schutt und Asche geraten. Und jetzt stellt euch den Prophet vor. Was ist denn das? Ist doch eine Blamage. Ist doch gar nicht eingetreten. Bist du überhaupt ein echter Prophet? Die Reaktion der Leute von Ninive lassen wir mal außer Acht. Das ist natürlich Freude, dass die umgekehrt sind. Aber wenn der Herr spricht, so geschieht's. Das ist doch Riesenblamage für einen Propheten Gottes, der verkündigt das Wort Gottes und dann trifft es nicht ein. Übrigens, das können wir auch belegen, 5. Mose Kapitel 18, 22, ich bin überzeugt, der Jona kannte diese 5 Bücher Mose. Die waren in Israel jedes Jahr einmal gelesen worden, zum Teil öfters sogar noch. Und da heißt es, wenn ein Prophet im Namen des Herrn etwas sagt und seine Voraussage trifft nicht ein, dann hat der Herr nicht durch ihn geredet, er hat in seinem eigenen Auftrag gesprochen. Einen solchen Propheten braucht ihr nicht ernst zu nehmen. Vielleicht hat er sich da ein bisschen so in seiner Ehre eingeklinkt gefühlt in diesen Vers. Die Leute, die können mich doch gar nicht ernst nehmen als Prophet Gottes. Da gebe ich ihnen das Wort des Herrn und es trifft nicht ein. Natürlich auch dieses Negative. Also ich bin schon in diesem Sinne ein bisschen so auch bei Jona und kann ihn ein Stück weit verstehen, dass er gekränkt ist. Natürlich nicht in dieser Tiefe des Zornes, aber was wir noch wahrnehmen, er sieht in Gott eben nicht den, der Gott ist, sondern er sieht in Gott den Gott, wie er ihn sich vorstellt. Jona hat von Anfang an eine klare Vorstellung, auch in dieser Situation, wie Gott handeln muss. So haben wir es ja auch manchmal. Auch wir wissen oft sehr genau oder empfinden sehr genau, wie der Herr handeln müsste in unserem Sinne, dass wir glücklich und zufrieden sind. Und der Herr handelt anders, als sich Jona das vorstellt. Und er darf das. Da ist keine Wechselmütigkeit im Herrn, das dürfen wir jetzt nicht verwechseln. Aber da ist die Gnade, die Barmherzigkeit und die Liebe des Herrn, die dürfen wir nicht vergessen. Aber der Jona, er hat seine Vorstellung gehabt und das lesen wir dann im Vers 2. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung diesen Vers. Ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste doch, du bist voll Liebe und Erbarmen, du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Nun, das ist der Herr. Der Jona hat da schon recht. Ich wusste, du bist gütig, liebend und barmherzig. Aber warum muss ich dann überhaupt erst nach Ninive gehen? hättest du doch gleich vergeben können. Das ist wieder die Vorstellung des Jonas. Aber Gott handelt doch nicht nach seiner Vorstellung, sondern er will, dass Ninive umkehrt. Und dann lässt er seine Liebe walten, seine Barmherzigkeit. Das ist nicht ein Automatismus, dass jeder Mensch im Grunde, ich sage es mal, automatisch der Liebe und Gottes und der Barmherzigkeit Gottes ausgeliefert ist und gerettet wird, sondern Gott möchte, dass wir umkehren, zur Buße kommen, und dann zählt die Liebe und Barmherzigkeit. Gottes Wille ist Rettung, aber es ist keine billige Gnade, wie es einmal Bonhoeffer genannt hat. Eines ist auch unverständlich bei diesem Jona. Er hat doch erst vor kurzer Zeit selber die Gnade und Barmherzigkeit Gottes erlebt im Fisch. Dieser Jona, ich sage es mal so, für sich nimmt er die Gnade und die Barmherzigkeit gerne in Anspruch. Wenn es um ihn geht, ja, da zähle ich auf die Liebe, auf die Barmherzigkeit Gottes, auf sein Erbarmen. Und wie froh war er, dass er Erbarmen gefunden hat, dass er aus dem Fischbauch nochmal raus durfte. Dass er überleben konnte aufgrund der Barmherzigkeit Gottes. Er, der dem Herrn davonlaufen wollte, der war ja genauso in die falsche Richtung unterwegs wie die Leute von Ninive. Er als einer, der Gott kannte, in die falsche Richtung unterwegs. Und dann bremst ihn Gott aus und er erfährt die Gnade Gottes. Da hätte ja der Herr auch schon im Grunde Gerechtigkeit walten lassen können. Und den Jona im Grunde strafen können. Aber offenbar sieht das Jona nicht, dass der Herr im Grunde Erbarmen haben will mit allen Menschen. Auch mit diesem ruchlosen, heidnischen, bösen Volk der Ninive-Leute. Dieses bös und ruchlos, das haben wir gehört im Kapitel 1, wie im Grunde die Leute von Ninive und der König von Ninive eine Schreckensherrschaft ausgeübt haben, wie sie bösartig im Grunde auch die Länder um sie herum überfallen haben und nicht zimperlich mit den Menschen umgegangen sind, die sie geknechtet haben. Dass diesen die Gnade Gottes gilt, Jona kann sich's kaum vorstellen, aber die Gnade Gottes ist da. Und der Herr, er sieht die Herzenshaltung dieser Menschen, die im Grunde ihr Leben erneuern. Das ist nicht nur hier beim Propheten Jona sichtbar. Wenn wir mal rüberblenden zum Propheten Jeremia in Kapitel 18, da nehmen wir ein ähnliches wahr in Kapitel 18. Ich möchte lesen die Verse 7 bis 10. Da spricht der Prophet Jeremia, oder besser gesagt, Gott redet durch den Propheten Jeremia und sagt: Einmal rede ich über ein Volk oder ein Königreich, dass ich es ausrotten, verderben und zugrunde richten will. Wenn aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit umkehrt, dann reut mich auch das Unheil, das ich über sie zu bringen gedachte. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk und Königreich, ich will es bauen und pflanzen. Wenn es aber das tut, was böse ist in meinen Augen und auf meine Stimme nicht hört, so reut mich auch das Gute, das ich mir vorgenommen hatte, ihnen zu tun. Also der Herr reagiert schon auf das, wie wir leben, was wir tun. Tun wir Buße, dann kann er das Gericht abwenden. Er hat Gedanken des Friedens über uns, aber wenn wir nicht bereit sind, umzukehren, dann wird er auch das Gericht über uns bringen. Das sagt der Prophet Jeremia hier sehr deutlich. Beim Propheten Jona, da stehen wir im ersten Teil dessen, was Jeremia ausgesagt hat. Dieses Volk lebt an Gott und seinen Ordnungen vorbei, aber es kehrt um und tut Buße, und das Gericht wird durch den lebendigen Gott abgewendet. Und für diese Verhaltensweise hat der Jona im Grunde gar kein Verständnis. In seiner Wut, das ist ja noch tragischer, was hier kommt, in seiner Wut wünscht er sich den Tod. Also, kann man sich kaum mehr vorstellen, ja? Jetzt will er sterben, weil er im Grunde sich nicht mit seinem Willen durchsetzen konnte oder mit seiner Vorstellung durchsetzen konnte. In Vers 3, Jona Kapitel 4, deshalb nimm mein Leben zurück, Herr. Sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Wir finden hier im Grunde einen zutiefst gekränkten Mann. Er will nicht mehr mal mehr leben. Er sieht sich von Gott betrogen und er kommt einfach nicht mit der Güte Gottes zurecht. Das kann man jetzt auch neutestamentlich noch etwas ausleuchten. Das ist ein Grundproblem von uns Menschen, ich sage es mal sehr allgemein. Auch ein Problem vielleicht auch von uns Christen. Weil so fremd ist uns der Jona hier wieder nicht. Wir würden uns wahrscheinlich freiwillig nicht in die gleiche Herzenshaltung hineinnehmen lassen. Wir haben ein totales Verständnis über das Unverständnis des Jona, wenn wir es so, wie ich es ausgeschildert habe, beleuchten. Aber ist uns der Jona nicht auch ein Stück ähnlich in unserem Herzen von seiner Reaktion? Was meine ich damit? Und ich glaube, man kann es vielleicht mit dem Satz zusammenfassen, die Gnade Gottes ist schwerer zu verstehen als sein Gericht. Mit dem Gericht Gottes haben wir in der Regel kein Problem. Das Problem haben wir eher mit der Gnade Gottes. Und das ist so was, was ich in meinem eigenen Herzen, und ich denke, unser Herz ist aller gleich, ja, das sagt das Wort Gottes, aber was in meinem eigenen Herzen, und ihr müsst es euch prüfen, auch immer wieder wahrnehmen. Für uns selber nehmen wir gerne die Gnade in Anspruch, wie der Jona im Fisch. Aber für die anderen, da wollen wir doch eher das Gericht. Das ist doch nur gerecht. Also wenn die anderen gestraft werden, wenn sie was Böses tun, so gehört sich's. Und Gnade, ja, ein bisschen muss man aber doch schon zeigen, dass es so nicht geht. Ja? Das verlorene Schaf. Gleichnis des Herrn Jesus. Da sind zig Schafe auf der Weide und eines haut ab. Was meint er, was die anderen Schafe da gedacht haben? Das blöde Schaf muss es schon wieder abhauen. Das soll doch gefälligst in der Herde bleiben. Ach, so ein dummes Schaf. Na, das wird schon schauen, das kann schon schauen, wo es hinkommt. Ja? Warten wir es mal ab. Das ist so die Haltung vielleicht der Herde. Warten wir es mal ab, der wird schon sehen, dieser Bock da oder dieses Schaf, was passiert, wenn es die Herde verlässt. Und tatsächlich, es geht in die Irre. Und was macht jetzt der Hirte? Wir sind doch 99 Schafe. Warum lässt er uns jetzt stehen und geht dem einen nach? Auf das eine kommt es doch letztlich nicht an. Was kommt denn auf Ninive an? Die Welt ist so groß und wir Israeliten, wir sind so toll, wir sind das Volk Gottes, da kommt es doch auf Ninive nicht an. Wir sind auserwählt, wir sind die Elite Gottes in dieser Welt. Das eine Schaf, der Hirte sucht's und dann, als er es findet, wir lesen es ja im Gleichnis vom Herrn Jesus, da nimmt er den Gürtel von seinem Gewand ab und haut dem Schaf rechts und links eine runter und sagt, du blödes Schaf, ich hab's dir schon zigfach eingebläut, du weißt genau, wie es läuft, du sollst bei der Herde bleiben, wohl habe ich dich lieb, aber jetzt gehört endlich mal ein Exempel statuiert, jetzt musst du es mal spüren, wer nicht hören will, muss fühlen, und rechts und links eine runter, und dann haben die anderen Schafe gedacht, jawohl, so muss es sein. Jetzt wird es endlich kapiert haben, was hier läuft. Dieses Schaf hat seine Lektion erhalten, so ist recht. Aber so steht es nicht in der Bibel. Der Hirte nimmt dieses Schaf, verbindet es, trägt es auf seinen Schultern heim und die anderen Schafe gucken ganz blöd. Warum lässt er jetzt nicht ein bisschen Gerechtigkeit mehr walten? Die Gnade Gottes, die kapieren wir schwerer wie seine Gerechtigkeit. Übrigens, wir finden es in einem anderen Beispiel der Schrift auch. Das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen. Ich sage nicht nur, in der Bibel heißt immer der eine, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Aber es sind doch zwei verlorene Söhne gewesen. Der daheim war, war genauso verloren. Der eine sagt, gib mir mein Erbe. Und dann bringt er das Geld unter die Leute und alles Erbe weg. Mit dem gib mir mein Erbe, sagt er doch noch ganz, ja, im orientalischen Umfeld noch mal dramatischer. Vater, für mich bist gestorben. Du bist für mich tot. Wer kriegt denn das Erbe, wenn einer gestorben ist? Also Vater, du bist für mich gestorben. Gib mir mein Geld und dann ade. Was der andere Sohn gedacht hat, vielleicht war er am Anfang traurig, warum verlässt er uns? Aber nachdem der andere jetzt im Schweinestall hängt und alles Geld mit Frauen und Suff und sonst was um unter die Leute gebracht hat, im Schweinestall hängend, da besinnt er sich, im alten Lutherdeutsch heißt, da schlug er in sich, da denkt er nach, da kommt er zur Besinnung, er kehrt um und dann wird uns der Vater beschrieben. Der steht in der Tür und wartet auf ihn. Schaut, das ist wieder die Barmherzigkeit. Und der Sohn, noch nach Schweinestall stinkend, wird in die Arme des Vaters genommen. Da sehen wir die Barmherzigkeit. Das sagt der Vater nicht erst, wie wir es jetzt wieder in unserem Gerechtigkeitsempfinden vielleicht formulieren würden. Jetzt zeig du erst mal, dass du dich bewährst. Ja? Jetzt wäsch dich mal anständig und dann guckst und schaffst und dann gucken wir mal, was wir mit dir machen. Gar nicht. Die Barmherzigkeit Gottes nimmt diesen Sohn noch stinkend in die Arme. Er lässt ihn nicht so, aber er nimmt ihn noch stinkend in die Arme. Setzt ihn wieder in Würde ein und feiert ein Fest. Dieser Sohn war tot, ist umgekehrt und lebt. Und was macht der Zweite? Und jetzt sind wir wieder bei der Gerechtigkeit. Mir hast du noch nie ein Fest ausgerichtet. Hat der, dieser Schuft, dieser Lump, der dir gesagt hat, du bist für mich gestorben und ich Jahr für Jahr hänge ich bei dir, das ist wieder das Gerechtigkeitsempfinden. Wir erwarten, Gott, du musst mir doch erstmal das zuteil werden lassen, was mir zusteht. Du musst gucken, dass ich glücklich bin in dieser Welt. Du musst schauen, dass ich im Grunde mit meinen Wünschen zufriedengestellt bin. Und dann können wir mal gucken, was mit den anderen ist. Wir gehen immer von der Gnade von unserer Seite aus und die Gerechtigkeit für den anderen. Aber Gott ist allen gnädig. Auch denen, wo wir denken, die haben es nicht verdient. Er macht hier keinen Unterschied. Nun, wie geht es weiter? Die Gnade Gottes ist da, die Liebe Gottes ist da und das, was wir hier finden, der Jona wusste ja drum, ich wusste, dass du ein Gott bist, langmütig und voller Gnade und unheilreutig. Das wusste er vom Kopf, aber im Herzen hat er es nicht gehabt. So können wir das Wort Gottes im Kopf haben, aber mit dem Herzen am Wort Gottes vorbeigehen. Übrigens dieses Wort, Psalm 145, du hast 148 Lob Gottes gehabt, im Psalm 145, Vers 8 heißt es, der Herr ist voll Liebe und Erbarmen, er hat Geduld, seine Güte kennt keine Grenzen. Das ist der lebendige Gott. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Wille Gottes. Und jetzt, was macht der Jona? Er geht vor die Stadt, er läuft weg, baut sich eine kleine Hütte. Wir haben immer bloß den Rizinus vor Augen, aber es heißt hier ganz bewusst, er baut sich sogar eine kleine Hütte, so die Beobachtungswarte. Was wird jetzt der Herr machen? Er weiß schon, er ist gnädig und geduldig. Der Herr, ihn gereut das Übel. Aber vielleicht besteht ja doch noch eine kleine Chance, dass die Gerechtigkeit Gottes siegt. Also baue ich mir mal eine Hütte, hol das Fernglas raus von der Ferne und guck mal, bis vielleicht in Ninive die ersten Häuser einstürzen und Feuer vom Himmel fällt. Abwartehaltung. Schauen wir mal, was der Herr da macht. Vielleicht ist es die Hoffnung, dass der Herr die Strafe doch noch ausführt, dass die Strafe gerechtfertigt ist. Das bisschen Buße, so echt kann das doch nicht gewesen sein, so böse wie die waren. Wisst ihr, dieses Hinterfragen dann. So echt kann doch die Buße nicht gewesen sein. Das bisschen Buße, jetzt da ein paar Tage fasten, sich ein bisschen Asche aufs Haupt streuen und die Kleider zerreißen, das wiegt doch die Jahre, Jahrzehnte der Boshaftigkeit auf keinen Fall auf. Da muss mehr kommen. Und so schmollt er in seinem Ärger. Und jetzt sehen wir wieder eines. Der Jona nach seiner Fischsituation, wo er im Fischbauch in der Seelsorge Gottes war, der ist nicht perfekt geworden. Das setzt sich fort, die Seelsorge. Der ist jetzt nicht ein Jona, der plötzlich nach so einer intensiven Seelsorgesituation, wo er ganz neu mit dem Herrn wieder starten konnte, jetzt perfekt. Sondern wir sehen, die Seelsorge bei Jona geht weiter. Also der ist noch nicht abgeschlossen. Solange ein Mensch in dieser Welt ist, ist die Seelsorge Gottes an unserem Herzen notwendig. Das müssen wir wahrnehmen. Und der Herr kümmert sich um die große Stadt Ninive, um die Weltgeschicke. Das sehen wir heute auch. Ja, die Situation, in der wir stehen, die ist nicht im Grunde sich selbst überlassen. Der den Himmel kann verwalten und er verwaltet Himmel und Erde, der will bei dir Einzug halten. Gott kümmert sich um Ninive, die große Stadt. Aber er sieht genauso das Herz des einen Jona, das weiterhin Hilfe braucht. Und so dürfen wir es auch für uns wahrnehmen heute. Gott kümmert sich um die weltweite Mission, um diese Welt, um die Geschicke dieser Welt, um die Regierung dieser Welt. Aber da ist er nicht drin aufgegangen. Er ist nicht ferne von einem jeden von uns, sondern er will auch in deinem Herzen heute wirken und handeln. Und wo stehst du? In der Beobachtungsstation deines Lebens, das du dir gebaut hast im Umfeld und wartest mal auf die Geschicke, bis die Gerechtigkeit Gottes siegt in unserem Umfeld, in Deutschland, bis er die Regierung wegfegt, die solche irrsinnigen Beschlüsse erlässt. Warten wir ab, was der Herr noch macht. Hoffentlich kommt bald ein bisschen Gericht über Deutschland. Ich warte mal ab und schaue aus meiner Beobachtungshaltung. Aber schaut, das ist nicht die Situation, in der wir stehen sollen. Sondern wir dürfen die Geschicke dieser Welt dem Herrn anheimbefehlen. Er will, dass die Menschen gerettet werden. Es ist noch Gnadenzeit. Aber er will auch an meinem und deinem Herzen in dieser Zeit wirken, dass wir nicht ungnädig werden, dass wir nicht unbarmherzig werden, dass wir lieblos werden, sondern er möchte, dass wir im Grunde auch in diesen Zeiten sehen, diese Welt braucht den Retter wahrhaftig. Christ, der Retter, ist da, der Tannenbaum steht nur wahrscheinlich bis Samstag, dann kommt er weg. Aber erinnert uns, Christ, der Retter, ist da. Und Weihnachten ist nicht nur einmal im Jahr, sondern jeden Tag. Christ, der Retter, ist da. Und unser Name soll nicht ein vergeblicher Name sein der Gemeinde. Missionsgemeinde heißt, da ist eine Welt, die verloren ist. Das sind Menschen, die Christus brauchen. Und da ist nicht unsere Wartehaltung gefragt. Jetzt gucken wir mal, was der Herr mit denen macht. Hauptsache, ich bin ja gerettet. Hauptsache, wir haben Sonntag für Sonntag sehr wohlig schön in diesem Gemeindehaus. Was geht mich, was geht Israel, Ninive an? Was geht mich, was geht uns, die Welt draußen an? Sie geht uns wohl etwas an. Weil das Herzblut Gottes für diese Welt gegeben ist in Jesus Christus. Er hat sein Leben gelassen für die Menschen, die sonst verloren gehen. Das ist, was der Herr möchte. Und der Herr macht das dem Jona nochmal sehr plastisch deutlich, so wie der Fisch im Grunde eine sehr plastische, seelsorgerliche Art war, wie der Herr mit dem Jona dort umgegangen ist in Kapitel 2. So auch jetzt wieder sehr plastisch. Da hat er eine schöne Hütte, der Jona, in der Wartehaltung. Aber der Herr lässt noch eine Rizinusstaude wachsen. Und Ich stelle mir das immer sehr plastisch vor. Natürlich ist es ein Wunder, ja, so schnell wie die wächst, ja, die Staude. Aber es ist eine Staude, die gewachsen ist. Und was ist doch in so einem Wüstenumfeld, so ein grünes Pflänzle, das noch ein bisschen Schattendach gibt. Wer schon mal in Griechenland oder sonst wo in der Wüste, in trockenen Ländern Urlaub gemacht hat, weiß, wenn so ein laubbewaldetes oder Laubdach ist, das ist doch was Herrliches. Ach, was habe ich für einen schönen Rizinus. Den hat der Herr mir jetzt wachsen lassen. Aber der Herr möchte mit dem Rizinus dem Jona etwas zeigen. Und deshalb kommt am nächsten Tag schon der Wurm ins Spiel. Da sandte der Herr einen Wurm. Also das sind keine Zufälle, die in unserem Leben stattfinden, sondern es sind Zulassungen Gottes, geplante Dinge Gottes. Auch in den kleinen Dingen. So ein kleiner Wurm hat eine immense Auswirkung, indem, dass er die Wurzel des Rizinus angreift, der Rizinus verdorrt. Aber nicht nur das, jetzt ist er vielleicht traurig über den Rizinus, der jetzt in einer Nacht gewachsen und verdorrt ist. Jetzt kommt ja die Stufe 2 nochmals in der Seelsorge Gottes. Es reicht ja nicht, es muss nur ein heißer Ostwind her. Der Herr lässt den Ostwind kommen, ein sengender. Und man kann es nur wirklich sehr plastisch sagen, jetzt brennt es dem Jona den Restverstand noch aus dem Kopf. Also anders kann man sich's nicht mehr vorstellen, ja. Da brennt die Sonne auf sein Haupt und der Jona wird jetzt noch gänzlich narret, wird man schwäbisch sagen, mit Recht will ich sterben, das ist besser wie weiterleben. Jona ist recht, dass du so zornig bist. Gottes Seelsorge wirkt dir. Prüf dein Herz. Kennst du meine Gedanken und was sind deine Gedanken? Prüf dein Herz. Ist es recht, dass du so zornig bist, weil ich gnädig bin, weil ich barmherzig bin, weil ich geduldig bin von großer Güte, weil ich liebend bin? Ist es recht, dass du so zornig bist? Mit Recht zürne ich. Unverständlich. Aber mit vollem Recht. Mit Recht. Es läuft nicht immer alles in unserem Leben, wie wir es gerne hätten. Auch bei Jona nicht. Aber sollten wir nicht dankbar sein, dass wir eben nicht das bekommen, was wir verdient haben? Ninive hätte Gericht verdient. Sie sind dankbar, dass sie nicht bekommen haben, was sie verdient haben. Ist nicht bei Jona auch so? Sollte nicht eher die Dankbarkeit da sein, wenn er sich der Gnade Gottes, der Liebe Gottes, der Barmherzigkeit Gottes bewusst ist, dass auch er nicht bekommt, was er verdient hat? Mit solch einem Herzen, mit Recht zürne ich. Du musst machen, dass ich glücklich bin. Ich will die Dinge haben, die mich glücklich machen. Du bist doch mein Gott, der mich versorgen muss. Müssen muss der Herr nichts. Er will helfen, er will uns etwas Segensreiches zuteil werden lassen. Er will, dass wir Heil finden in ihm. Aber müssen muss er gar nicht. Er will. Jona darf erkennen, Gott liebt alle Menschen. Ob er es erkannt hat, die Antwort bleibt er schuldig. Die steht im Kapitel 4 nicht. Der Herr fragt ihn zweimal, ist recht, dass du so zürnst? Ja, mit Recht bin ich zornig. Und dann kommt die Frage ja des Herrn, ja, Jona, sollte ich kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, der ich auch ihr in Vers 11 ja, begegnen möchte in meiner Gnade? Sollte ich kein Mitleid haben? Der Jona gibt keine Antwort hier mehr. Es wäre schön gewesen, wenn jetzt da noch ein Vers 12 stehen würde und Jona antwortete dem Herrn, ja Herr, du hast recht. Wie schön ist doch, dass ich das jetzt erkennen durfte, dass auch ich unter deiner Gnade stehe und Ninive Gnade gefunden hat. Und das wäre am Schluss von diesem Buch. So hätten wir es gerne. Jetzt kann man einen Punkt setzen. Es bleibt offen. Aber ich sage und denke, es ist bewusst offen, weil diese Frage für uns alle gilt. Wie sehe ich es persönlich? In Hesekiel 18, Vers 23 heißt es nochmals unterstrichen: Meint ihr, ich hätte Freude daran, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss? Nein, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Das ist, was der Herr im Grunde Freude hat, wenn er sich bekehrt von den Irrwegen der Mensch. Das ist, was im Grunde der Jona kapieren soll. Dass Menschen in Gottes Augen wertgeachtet sind, egal wie verkehrt sie laufen, aber dass Gott sie wertachtet. Jetzt müsste ich Sophie fragen, sie ist in Frankreich geboren, sie kann auch besser Französisch und sie würde den Namen auch besser aussprechen können, aber ich versuch's einfach mal, nicht, dass vielleicht ein Französisch sprechender lacht, aber es gibt einen Biografen und Vertrauten vom Napoleon dem Ersten, der Napoleon, den kann man nur sagen, der hat einen vertrauten Biografen, der hieß, jetzt kommt's, Caulaincourt. Ich weiß nicht, wie man das Französisch spricht, aber dieser vertraute Biograf, der berichtet etwas, und zwar, dass nach der verlorenen Völkerschlacht bei Leipzig am 19. Oktober 1813 Napoleon I. durch das Schlachtfeld ging, das Röcheln dieser sterbenden Soldaten und Menschen hörte und dann höhnisch nur zwei Worte sagte: wertlose Masse. Seine Soldaten, die hier in der Niederlage natürlich dahingemetzelt waren, am Röcheln waren, sterben waren, wertlose Masse. Das ist das Herz des Menschen in der tiefsten, von Gott losgelösten Aussage. Dass der Mensch nur noch als wertlose Masse da gesehen wird. Der Mensch ohne Wert. Das ist satanisch. Und da sehen wir den Ansatz auch im Herzen Jonas. Ninive ist doch eine wertlose Masse. Nein, ist sie eben nicht. Wir müssen das Herz Gottes betrachten, nicht unser von Satan verführtes Herz. Kein Mensch ist wertlos. Und was macht den Wert eines Menschen aus? Vielleicht kann man das mit einer kleinen, mit dem komme ich dann auch zum Schluss, Geschichte darstellen. Es wird von einem Professor vom Fuller-Seminar berichtet. Er sagt, warum lieben wir bestimmte Dinge? Und dann wird ausgesagt, manches wird geliebt, weil es wertvoll genug ist. Manches wird geliebt, oder manches ist wertvoll, weil es geliebt ist. Also manches wird geliebt, weil es wertvoll genug ist. Wenn er sagt, Diamanten hätte, dann liebe ich die vielleicht, ja. Ja, die sind so wertvoll, die liebe ich, das sind meine superschönen, hübschen, funkelnden Diamanten. Aber manches ist wertvoll, weil es geliebt wird. Und schaut, es gibt Menschen, die sind eben keine Diamanten und die funkeln nicht, sondern sie gehen in die Irre. Sie machen das Falsche. Da gehöre ich ja auch ein Stück weit dazu, ja, mit meinem Herzen. Aber ich bin wertvoll in den Augen Gottes, weil ich geliebt bin. Und dieser Professor macht das deutlich und sagt, wir hatten unsere kleine Tochter, wir mussten nach Amerika, wir haben dort einen längeren Aufenthalt gehabt, von England rüber. Jetzt haben sie gepackt und wir wissen es, wenn man so als Familie umzieht, dann kann jeder nur so das mitnehmen, so einen Koffer voll erstmal, was einem wertvoll ist. Und jeder hat seinen Koffer gepackt und die kleine Tochter, sie hat das Wertvollste, was sie hat, mitgenommen. Das war eine alte Puppe aus Stofffetzen. Es hat schon fast ein Auge gefehlt und es war schon ziemlich gammelig, dieses Teil. Aber das war das Wertvollste, was sie hatte, weil sie die Puppe geliebt hat von Anfang an. Und dann ist geschehen, am Flugplatz ist die Puppe verloren gegangen und jetzt war die ganze Familie in hellster Aufregung. Man kann sich's vorstellen. Wo ist die Puppe? Am liebsten hätten sie die Fahrt schon abgesagt, weil ohne Puppe das Kind nicht fahren wollte. Ja? Das muss mit die Puppe. Sie haben es Gott sei Dank, muss man sagen, gefunden und so konnten sie in Frieden weiter. Aber schaut, das ist genau, wertvoll war diese Puppe nicht weil sie einen Wert hatte in sich. Wertvoll war diese Puppe, weil sie geliebt war von der Tochter. Das war ihre Liebe. Das ist meine Lieblingspuppe. Wertvoll sind wir Menschen, weil Gott uns liebt. Das macht den Wert von uns aus. Nicht, weil wir in uns unbedingt so wertvoll sind. Ich denke gerade an die Bestattung. Jedes Mal, wenn ich eine Bestattung halte, von Erde bist du gekommen, zu Erde sollst du werden. Da ist nicht irgendein Wert dahinter. Das ist Erde. Mein Leib wird zu Erde werden. Aber wir sind wertvoll, weil wir geliebt sind. Das macht's aus. Das unterstreicht die Bibel sehr. Römer 5, Vers 8. Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Merkt ihr was? Da ist nicht erst die Liebe, mach du was, wie beim verlorenen oder beim verlorenen Sohn, mach du was, zeig dich wieder würdig, dann lasse ich vielleicht mein Leben für dich. Gott zeigt seine Liebe, dass Jesus Christus für dich und für mich ans Kreuz gegangen ist, als gar nichts an Gutem da war. Das ist die Gnade, die Ninive erfährt. Das ist das, was der Jona neu lernen soll. Mit einer letzten, ganz kurzen Geschichte, allerletzt, wird das vielleicht noch deutlich. So manchmal diese Beispielgeschichten helfen ja. Da wird ein kleines Mädchen im Gespräch mit etwas größeren Kindern gefragt, wie groß ist denn dein Bruder? Kennen wir. Und das kleine Mädchen sagt daraufhin, das kann ich nicht sagen. Das musst du doch wissen, sagen die klugen großen Kinder. Wenn du mit ihm sprichst, musst du doch zu ihm hinaufsehen. Ja, so. Da sagt sie, und da kommt ihr der Gedankenblitz, dieses vorher verlegene Kind mit einer schnellen Antwort, wenn ich mit meinem großen Bruder spreche, dann bückt er sich zu mir herunter. Und schaut, das ist, was Gott mit uns macht. Er bückt sich so tief, kommen wir nochmal von Weihnachten, dass er Mensch geworden ist wie wir. So tief bückt er sich zu dir und zu mir herunter, weil du ihm wertvoll bist. Lassen wir diese Botschaft nicht verhallen, sondern lassen wir diese Botschaft laufen, solange Gnadenzeit ist. Kein Mensch muss verloren gehen, der in Christus sein Heil findet. Und wir sind beauftragt, von Christus diesem Heil Zeugnis zu geben. Amen.